Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 15. Oktober. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Die Polizei bestätigt, der Mindestabstand für Gummigeschosse wurde am Samstag nicht eingehalten. Und im Polizeikessel ist nicht nur der sogenannte Schwarze Block gelandet, sondern auch andere DemonstrantInnen. Das Update zu den Antworten der Kantonspolizei im ersten Teil der Sendung. Und dann, das Parlament will Palästina nicht als Staat anerkennen. Nun soll das Stimmvolk entscheiden. Das verlangt eine Initiative. Ist die Verfassung der richtige Ort für diese Debatte? Ja, findet Didier Pförter, ehemaliger Diplomat.
Es ist der einzige Ort, wo auf nationaler Ebene, wo das Schweizer Volk etwas aufbringen kann, was die Regierung nicht will.
Und ADHS nicht als Störung sehen, sondern als Weltzugang. Das probiert der Schauspieler Mats Hobi. Dabei ist Kunst sein Ventil.
Früher habe ich mich da drin häufig auch wie ausgekotzt oder einfach als sehr wichtiges Ventil. Und heute mehr ist es auch, um ein bisschen für mich Ordnung zu schaffen und mein Chaos zu organisieren.
Im Tojo-Theater der Reitschule stellt er dieses Wochenende seine Notizbücher vor, die er über die Jahre vollgekritzelt hat mit seinen übersprudelnden Ideen. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Bei neuen Kämpfen zwischen afghanischen und pakistanischen Truppen in der Grenzregion sind zahlreiche Menschen getötet worden. Simon Keller mit den Details.
Nach Angaben der Taliban kamen 12 ZivilistInnen ums Leben, das berichtet der Deutschlandfunk. Zudem gäbe es mehr als 100 Verletzte. Auf pakistanischer Seite wurden nach Angaben der Sicherheitskräfte 6 Soldaten getötet, 4 ZivilistInnen seien verletzt worden. Beide Seiten machten sich gegenseitig für die neue Gewalt verantwortlich.
Nach der aktuellen Entwicklung wird der Mittelmeerraum sein restliches Kohlenstoffbudget bereits 2035 ausgeschöpft haben.
Das berechnet eine neue Studie des Basque Center for Climate Change im Auftrag von Ocean Care. Wenn die Staaten nicht ihre Treibhausgasemissionen um etwa 6% pro Jahr reduzieren, wird die Region die Ziele des Pariser Klimaabkommens verfehlen und sowohl die Bevölkerung als auch die Ökosysteme sprunghaft ansteigender Gefahr aussetzen.
Zu den Nachrichten aus der Schweiz. Bundesrat Beat Jans nahm gestern in Luxemburg an einem Treffen der EU-Justiz- und InnenministerInnen teil.
Dabei ging es um die Reform der europäischen Grenzagentur Frontex und über das gemeinsame Vorgehen bei Rückführungen abgewiesener Asylsuchenden, die effizienter werden soll. Zudem soll die IT modernisiert werden. Konkret geht es um das neue Entry-Exit-System zur elektronischen Erfassung der Ein- und Ausreisen von Drittstaatsangehörigen. Die Schweiz hat das System vor kurzem an den Flughäfen Basel und Genf in Betrieb genommen. Am Flughafen Zürich folgt die Einführung im November.
In Athen hat gleichzeitig der Vorsteher des Schweizerischen Sekretariats für Migration ein Abkommen mit Griechenland unterschrieben.
Die Schweiz wird Griechenland mit rund 28 Millionen Franken unterstützen. Der Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Infrastrukturen und Dienstleistungen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Weiter stehe die Integration schutzbedürftiger Personen und die Stärkung der Asylverfahren im Zentrum. Griechenland spielt mit seiner geografischen Lage eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des EU-Migrations- und Asylpakts. Dieses solle Mitte nächstes Jahr in Kraft treten.
Das Schweizer Bundesverwaltungsgericht hat die umstrittene Abschreibung von Anleihen der in Schieflage geratenen Grossbank Credit Suisse für rechtswidrig erklärt.
Die Richter hoben eine entsprechende Verfügung der Finanzmarktaufsicht FINMA vom März 2023 auf, wie das Gericht gestern mitteilte. Damals waren im Zuge der Notübernahme der Bank durch die Rivalin UBS nachrangige Anleihen, sogenannte AT1-Papiere im Volumen von rund 16,5 Milliarden Franken für wertlos erklärt worden. Für diesen Schritt habe es sowohl an einer vertraglichen als auch an einer gesetzlichen Grundlage gefehlt, so das Gericht weiter. Die Credit Suisse sei zum Zeitpunkt der Abschreibung ausreichend kapitalisiert gewesen. Die vom Schweizer Bundesrat eigens geschaffene Notverordnung, auf deren Basis die FINMA handelte, sei zudem in mehrfacher Hinsicht verfassungswidrig. Bei dem Urteil handle es sich um einen Teilentscheid. Über eine Rückabwicklung, also eine mögliche Rückzahlung an die Gläubiger, habe das Bundesverwaltungsgericht noch nicht entschieden. Der Entscheid könne an das Bundesgericht, die höchste juristische Instanz der Schweiz, weiterverwiesen werden.
Nun zu einer Nachricht aus der Baubranche.
Weil der Landesmantelvertrag dieses Jahr ausläuft, führen Gewerkschaften mit dem Baumeisterverband seit Monaten Verhandlungen. Der Landesmantelvertrag regelt die Arbeitsbedingungen von rund 80.000 BauarbeiterInnen. Die Gewerkschaft Unia schreibt in ihrer Medienmitteilung, dass auch nach der vierten von fünf Verhandlungsrunden keine Einigung in Sicht sei. Der Baumeisterverband verweigere familienfreundliche Arbeitszeiten und bestehe weiterhin auf unbezahlte Reisezeiten von Betrieb zu teils weit entfernten Baustellen. Der Verband fordere zudem noch längere Tage bei weniger Entlöhnung sowie einfachere Kündigungsmöglichkeiten für kranke und ältere BauarbeiterInnen. Aus diesen Gründen erwägt die Gewerkschaft einen landesweiten Streik.
Zum Internationalen Tag des Weißen Stocks ruft der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband dazu auf, Gehwege freizuhalten.
Immer wieder erschweren Hindernisse ein sicheres Vorwärtskommen, wie der Verband in einer Mitteilung schrieb. Abfallsäcke, falsch parkierte Fahrzeuge oder Trottinetts, Rampen oder unaufmerksame PassantInnen könnten für blinde und sehbehinderte Menschen zu einer Gefahr werden. Deshalb zeigt der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband mit einer Videokampagne den Alltag mit dem Weißen Stock auf. Rund um den heutigen Tag organisieren die Verbandssektionen zudem in verschiedenen Schweizer Städten Sensibilisierungsaktionen.
In den Kanton Bern, der Dieselaustritt am vergangenen Donnerstag auf dem Militärflugplatz Meiringen hat den Olschibach auf 8 Kilometern verschmutzt.
Mittlerweile wurden tote Fische und ein veränderter Vogel entdeckt, das berichtet der Bund. Rund 10.000 Liter Diesel flossen aus einem Tank auf dem Gelände des Militärflugplatzes Meiringen aus. Ein großer Teil davon gelangte in den angrenzenden Olschibach und weiter zum Briezersee. Wiesland war vom Treibstoffaustritt nicht betroffen.
Verwaltungsverfahren sollen künftig vollständig digital abgewickelt werden können.
Dieses Ziel verfolgt der Regierungsrat mit seinem Projekt Einführung der elektronischen Verwaltungsrechtspflege. Der Regierungsrat hat jetzt den Rahmen für eine technische Lösung und die nächsten Schritte in diesem gesamtkantonalen Projekt festgelegt. Ende 2025 startet die nächste Etappe.
Und noch eine Nachricht aus der Kultur. Der R&B-Star D'Angelo ist verstorben.
Der Soul-Musiker, der vor allem mit dem Song Untitled weltberühmt wurde, sei im Alter von nur 51 Jahren an Krebs gestorben. Das berichten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie. Der 1974 im Bundesstaat Virginia als Michael Archer geborene D'Angelo hatte schon als Kind Musik gemacht. 1995 erschien sein Debütalbum Brown Sugar, das gleich für mehrere Grammys nominiert wurde. Im Jahr 2000 schaffte er mit seinem Album Voodoo, auf dem auch der Superhit Untitled war, den weltweiten Durchbruch. 2014 folgte dann Black Messiah.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen auf 4 Grad. Der Tag ist bewölkt, die Temperaturen steigen bis auf 12 Grad. Am Freitag ist es vorwiegend sonnig, die Temperaturen zwischen 4 und 12 Grad.
Rabe Info.
Gummigeschosse, abgefeuert aus wenigen Metern Distanz und auf Oberkörper- oder gar Kopfhöhe. Diesen Vorwurf richten sowohl die demokratischen JuristInnen Bern, DJB, als auch Amnesty International Schweiz an die PolizistInnen, die am Samstag bei der Palästina-Demonstration im Einsatz standen. Wir haben in den vergangenen Tagen ausführlich darüber berichtet. Nun haben wir Antwort von der Polizei erhalten. Sie legt nahe, die Polizei hat die Mindestdistanz tatsächlich unterschritten. Simon Keller.
Man gehe davon aus, dass Gummigeschosse auch aus einer näheren Distanz angewendet wurden, so die Kantonspolizei. Der Grund? Es habe sich klar um Notwehr respektive Notwehrhilfe gehandelt. Die Polizei verweist auf die zahlreichen Videos, die im Netz kursieren und worauf zu sehen sei, wie die Einsatzkräfte beworfen, bedrängt und angegriffen werden. Selbstverständlich hätten die Einsatzkräfte so verhältnismäßig wie möglich reagiert, so die Kantonspolizei. Dann zu der Anzahl von Verletzten. Wir haben gestern im Rabe-Info berichtet, dass es dazu keine konkreten Zahlen gibt. Im Polizeibericht ist die Rede von 2 Verletzten. Der City-Notfall schreibt auf Anfrage von einer höheren, einstelligen Zahl an verletzten Demonstrationsteilnehmenden. Der Notfall des erheblich größeren Inselspitals konnte dazu keine Angaben machen. Die demokratischen JuristInnen Bern berichten, mehrere Personen seien durch Gummigeschosse verletzt worden, teilweise auch am Kopf oder im Gesicht. Darunter auch unbeteiligte PassantInnen, das bestätigt auch Amnesty International gegenüber Radio Rabe. Davon hat die Polizei keine Kenntnis. Es könne aber sein, dass Personen durch die eingesetzten Mittel oder auch durch geworfene Gegenstände der Kundgebungsteilnehmenden verletzt worden seien. Hierzu seien die Abklärungen noch im Gange. Die Polizei gibt jedoch an, dass vereinzelt Meldungen von weiteren verletzten Personen bei Polizeiwachen oder auch telefonisch eingegangen sind. Eine genaue Übersicht liege aktuell jedoch nicht vor und kann sich gerade in diesen ersten Tagen auch noch laufend ändern. Zu den Reizstoffen. Die demokratischen JuristInnen Bern schrieben in einer am Sonntag veröffentlichten Medienmitteilung Folgendes. Zitat: Es ist außerdem davon auszugehen, dass das Wasser mindestens teilweise mit Reizstoffen versetzt war, da viele der umstehenden Personen eine Husten- und oder Tränenreaktion zeigten und auch Menschen vom Beobachtungsteam diese Reizwirkung spürten. Die Polizei bestätigt nun auf Anfrage, je nach Situation und Verhältnismäßigkeit würden den Wasserwerfern gezielt dosierte Mengen Reizstoff beigemischt. Sie führt aber aus, die Lage am Samstag sei sehr dynamisch und insbesondere gewesen. In der Schauplatzgasse wurden die Einsatzkräfte von 2 Seiten bedrängt und mit zahlreichen Gegenständen massiv beworfen. Schließlich zu der Situation im Polizeikessel. Schilderungen legen nahe, dass nicht nur der sogenannte schwarze Block eingekesselt wurde, sondern auch andere DemonstrantInnen. Das bestätigt die Polizei. Die Polizei schreibt, Zitat, «Es ist richtig, dass die Personen, welche beim sehr gewalttätig in Erscheinung getretenen schwarzen Block der Demo mitgelaufen sind, eingekesselt wurden. Auch diese wurden über Stunden bis tief in die Nacht eingekesselt. Weil es sich um über 500 Personen gehandelt hat, dauerte die Kontrolle auch entsprechend lange. Die Personen seien mit Wasser und Riegeln versorgt worden, schreibt die Polizei weiter. In den Abendstunden habe die Polizei zudem mobile Toiletten vor Ort gebracht.
Soweit die Stellungnahme der Polizei zu der Demonstration von vergangenem Samstag in Bern. Alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf unserer Webseite rabe.ch.
Rabe Info.
Die Schweiz anerkennt Palästina als souveränen und unabhängigen Staat. Dieser Satz soll in Zukunft in der Schweizer Bundesverfassung stehen. Das verlangt eine Initiative, die gestern eingereicht wurde. Für das Begehren für die Anerkennung des Staates Palästina werden nun Unterschriften gesammelt. Teil des Initiativkomitees ist Didier Pfirter. Er war jahrelang als Diplomat im Dienste der Schweiz tätig. Sarah Heinzmann hat ihn gefragt, warum die Initiative gerade jetzt komme.
Der Grund ist eigentlich, dass es ja eine breite Bewegung gab in diesem Jahr, angefangen, glaube ich, mit Spanien, Irland und Slowenien. Und dann gab es einen großen Schub, kann man sagen, im September, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Australien, aber auch Portugal und weitere Staaten haben Palästina erkannt. Der Rest der Welt hatte, also der sogenannte globale Süden, hat es mit überwältigender Mehrheit zu 98% schon lange anerkannt. Inzwischen hat die Mehrheit, über 80% der UNO-Mitgliedstaaten, aber auch die Mehrheit der EU-Staaten, der NATO-Staaten, 4 von 5 Sicherheitsratsmitgliedern, alle haben Palästina anerkannt. Die Schweiz, die da abseits steht, begibt sich damit in gewissen Widerspruch zu diesem Entscheid des Internationalen Gerichtshofs und ist auch nicht wirklich eine neutrale Haltung, wenn man gegen die große Mehrheit der Staatengemeinschaft sich auf die Seite eines kleinen Staates, einer kleinen Gruppe von Staaten stellt und eines Staates, der Völkerrecht bricht, gemäß Entscheid des Internationalen Gerichtshofs.
Sie sind ehemaliger Schweizer Diplomat. Können Sie ausführen, wie genau wäre diese Initiative denn vereinbar mit dem Anspruch oder Selbstanspruch der Schweiz, neutral zu sein?
Ist perfekt vereinbar, nicht? Die Neutralität heißt einerseits Ausgewogenheit, nicht parteiergreifend, indem wir Palästina nicht anerkennen, obwohl die UNO 1947 gesagt hat, ein Teil dieses Landes soll ein jüdischer Staat werden, ein Teil arabischer. Wir haben Israel anerkannt, ohne die Palästinenser zu fragen. Jetzt machen wir die Anerkennung des Palästinas von der Zustimmung Israels abhängig. Wir begeben uns auch völlig außerhalb des Mainstreams der UNO-Mitgliedstaaten und wir leben auch nicht dem Sinn und Geist des Entscheids des Internationalen Gerichts nach. Also das ist die andere Grundlage unserer Außenpolitik, dass wir uns immer auf die Seite des Völkerrechts stellen. Das war mit ein Grund, warum wir uns so kritiklos den westlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen haben. Und bei Palästina soll das alles nicht gelten. Also mit Verlaub, ich sehe da auch eine ungesunde Dosis Rassismus dahinter, um es deutlich auszudrücken.
Was hilft das der palästinensischen Bevölkerung vor Ort, wenn die Schweiz Palästina als Land anerkennt? Was sendet das für ein Signal?
Ich glaube, es sendet ein nicht allzu unwichtiges Signal. Wir sind zwar ein kleiner Staat, aber wir sind eben ein neutraler Staat. Wir sind der Depositarstaat der Genfer Konventionen. Wir haben aufgrund unserer früheren Neutralitätspolitik, die unser Land leider in den letzten Jahren mehrfach verletzt hat, genießen wir ein gewisses Ansehen. Das ist das eine. Und das andere ist, man kann ja immer und überall, als Individuum, wie ich selbst, fragen, ja, was macht das für einen Unterschied, dass du eine Position beziehst? Alleine kann man selten etwas ausrichten, aber eben zusammen mit anderen. Und das war ja auch gerade das Schöne an dieser Konferenz in New York, die von Saudi-Arabien und Frankreich einberufen wurde. Es ist jetzt ganz klar, wo die überwältigende Mehrheit der internationalen Gemeinschaft bezüglich eines palästinensischen Staates steht.
Wenn diese Initiative durchkommen würde, gäbe es einen Verfassungsartikel in der Schweizer Verfassung. Ist das der richtige Ort, um dieses Thema zu verhandeln?
Es ist der einzige Ort, wo auf nationaler Ebene, wo das Schweizer Volk etwas aufbringen kann, das die Regierung nicht will. Wo das Schweizer Volk die Regierung zu etwas zwingen kann, muss man sagen. Es ist auch der richtige Ort. Es wird dann nicht in unserer Verfassung heißen, auf immer und ewig, neben dem der Definition des Ständerates und des Nationalrates und des Bundesrates, und im Übrigen anerkennen wir Palästina, sondern es kommt in die Übergangsbestimmungen. Übergangsbestimmungen sind eigentlich Bestimmungen, die zu einem einmaligen Akt aufrufen oder den befehlen und die danach konsumiert sind, eigentlich irrelevant, die sind ganz am Schluss der Verfassung. Ich weiß auch nicht, ob die periodisch jeweils gestrichen werden, wenn sie nicht mehr aktuell sind. Also auf diesem Weg kann man eben der Regierung oder dem Parlament einen einmaligen Akt befehlen, und wenn es das dann gemacht hat, ist die Bestimmung erfüllt.
Didier Pfirter haben wir gehört, er ist ehemaliger Diplomat. Die Frist für die Unterschriftensammlung läuft bis April 2027.
Radio Info. Kultur.
ADHS nicht als Störung sehen, sondern als Weltzugang. Das probiert der Schauspieler Mats Hobi. Dabei ist Kunst sein Ventil. Über Jahre hat er hunderte von Notizbüchern gefüllt mit Zeichnungen, Kritzeleien und Ideen. Diese Notizbücher stellt er dieses Wochenende im Tojo-Theater der Reitschule vor. Sarah Heinzmann war gestern bei einer Probe dabei. Danach hat sie Mats Hobi gefragt, welche Funktion die Notizbücher in seinem Leben erfüllen.
Also diese Bücher haben sehr viele Funktionen. Früher habe ich mich da drin häufig auch wie ausgekotzt oder einfach als sehr wichtiges Ventil. Und heute mehr ist es auch, um ein bisschen für mich Ordnung zu schaffen und mein Chaos zu organisieren, und gleichzeitig auch um das Chaos zu, da drin kann ich auch das Chaos zulassen. Ist für mich wie so die absolute Freiheit, weil ich das für niemanden mache eigentlich, sondern nur für mich selber. Häufig ist es auch eine Meditation.
Was macht ihr? Für das, was du fühlst, gibt es einen Namen.
Du wurdest als Jugendlicher mit ADHS diagnostiziert. In deinem Bühnenstück probierst du ADHS eben nicht als Störung, sondern als Zugang zur Welt zu verhandeln. Kannst du erläutern, was du damit genau meinst?
Also als 15-Jähriger wollte ich diese Diagnose sowieso nicht hören. Ich wollte nicht als krank und Patient abgestempelt werden. Und darum habe ich das auch nicht zugelassen. Habe dann schon kurz mit Distanz 3 Monate Ritalin genommen und mit Distanz geschaut, was das mit mir macht. Und das war eine recht heftige Erfahrung, so zu merken, okay, ich kann funktionieren mit dem und so. Aber ich habe alle Kreativität verloren. Und dann habe ich wie für mich gedacht, okay, ich will für mich einen anderen Zugang finden, als einfach stillgestellt zu werden. Und mehr unbewusst habe ich dann halt die Musik und diese Bücher gefunden, die mir geholfen haben. Ja, diese Bücher sind eigentlich eine Art Medizin für mich.
Fick ihr da, ihr Lipsoid! Ich nehme den Scheiß nicht einfach so hin! Es macht mich krank! Es macht mich tot und fick ihr da, ihr Lipsoid!
Das Stück, das feiert ja am Donnerstag Premiere hier im Dojo. Im Stück verhandelst du sehr viel Intimes aus deinem Leben. Also da sind Videos aus deinem Familienarchiv zu sehen, sehr viele Zeichnungen aus deinen Notizbüchern. Wie ist es für dich, so viel Intimes auf der Bühne zu teilen? Bist du auch ein bisschen nervös?
Ich bin auch ein bisschen nervös, aber ich teile sehr gerne.
Okay.
das Stück ist nicht nur für Leute, die von ADHS oder Neurodivergenz betroffen sind, sondern es sind eigentlich die meisten Menschen kennen dieses Gefühl von den sozialen Erwartungen und ein bisschen sich eingesperrt fühlen mit wenig Spielraum. Diesen gesellschaftlichen Druck kennen die meisten Menschen. Also es ist eigentlich für alle Menschen, aber schon insbesondere für Jugendliche, die vielleicht noch auf der Suche sind, wie man einen Zugang dazu finden kann. Einen kreativen Zugang. Es soll inspirieren.
Das Stück Livre pour survivre feiert am Donnerstag Premiere um 20.30 Uhr im Tojo-Theater der Reitschule. Es ist auch am Freitag und am Samstag zu sehen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 15. Oktober. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer, um 11. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Sarah Heinzmann und Simon Keller. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.